Bei der ersten industriellen Revolution mit der Erfindung der Dampfmaschine gab es nicht nur eine technologische Änderung, sondern es war die gesamte Gesellschaft betroffen. Das heißt, aus der bürgerlichen, bäuerlichen, handwerklichen Gesellschaft wurde eine Industriegesellschaft. Es sind Handwerker und auch Mägde und Knechte von Bauernhöfen in die Städte und zu den Fabriken gekommen, haben die neue Fabriksarbeiterschicht, wie man das damals auch genannt hat, oder das Proletariat, weil es ihnen auch sehr schlecht gegangen ist, gebildet. Das heißt, es war ein radikaler, auch sozialer Umbruch in der Gesellschaft. Und ich habe mehr als nur den Verdacht, dass auch in der Gegenwart durch die Veränderungen der Digitalisierung sich auch ein ähnlich radikaler Wechsel in der Gesellschaft abzeichnet, neue Formen unserer Art zu arbeiten und zu leben entstehen.
Sagt Andreas Gietschai, Generalsekretär der Fraktion christlicher Gewerkschafterinnen im österreichischen Gewerkschaftsbund aus Wien. 12 Thesen zur Digitalisierung und deren Auswirkung auf die Arbeit in Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen stellt er vor. Auf dem europäischen Seminar über die digitale Arbeitswelt und die erforderlichen Anforderungen an digitale Gewerkschaften im September 2018 in Medulin, Kroatien. Neben dem Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen ist vor allem Dingen das Nell Bräuninghaus aus Herzogenrath, Deutschland, Hauptveranstalter dieses Seminars. Die 45 Teilnehmerinnen aus vielen EU-Ländern kommen aus Gewerkschaften, Arbeitnehmerinnenorganisationen, weltlichen und christlichen Bildungseinrichtungen der Arbeitnehmerinnenbewegung.
Zur gleichen Zeit der ersten industriellen Revolution sind ja auch die Vorläufer der heutigen Gewerkschaften entstanden.
Es geht darum, dass sich die Gewerkschaft in der Tat in dieser digitalen Welt neu erfinden muss. Es ist vielleicht vergleichbar mit damals die Größe des Problems folgendes. Wir hatten bisher unsere Wirtschaften zunächst nationalstaatlich und dann auf europäischer Ebene, aber immerhin noch kontinental gebündelt. Mittlerweile aber ist die Wirtschaft globalisiert, sie ist weltweit geworden, A und B durch die Digitalisierung zur gleichen Zeit an verschiedensten Orten der Welt möglich. Und hier stellt sich jetzt die spannende Kernfrage für alle Gewerkschaften. Wie gelingt es Menschen, die in Indien, in den USA und in Europa zusammenzubringen, zu vernetzen, damit sie eine gemeinsame gewerkschaftlich organisierte Macht aufbauen können. Hier helfen nationalstaatliche oder kleinräumige Denkweisen gar nicht weiter. Hier muss man tatsächlich sich auf dieses World Wide Web einlassen.
Mit Algorithmen führt man keinen Streik.
Das ist völlig richtig. Also Algorithmen werden nicht reichen. Es wird nicht so sein, dass der einen stärkeren Rechner hat, gewinnt, obwohl das, wie ich höre, auf den Börsen durchaus eine Tendenz ist. Wer kann noch schneller im Takt bei den Wechselkursen mitschwimmen? Bei Gewerkschaften ist es immer um Menschen gegangen und wird es auch in Zukunft um die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen gehen, aber es wird kein Weg daran vorbeiführen, für diese neuen Organisationsformen auch die neuen Medien zu nutzen, seien das die sogenannten Social Media, wir nennen ja viele Teile heute, die mit EDV und Internet zu tun haben, in der englischen Bezeichnung.
Neue Denkmuster ist doch auch nicht schlecht. Es ist doch gut, dass der Mensch mal aus alten Schemata herauskommt.
Ein Korsett ist nichts, was ich sehr positiv besetze, sondern das hat ja auch mit Zusammenhalten zu tun. Das zwängt uns etwas ein. Und ich meine, wir sind zumindest seit dem 20. Jahrhundert eingezwängt in der Vorstellung, dass Arbeit das Wichtigste im Leben sei, dass es uns schon sehr schwer fällt, andere Dinge um unseren Beruf, um unsere Karriere herum zu organisieren. Ich meine, dass Leben mehr ist als Arbeit, dass wir aus diesem Korsett, das Arbeit meiner Meinung nach fast überbewertet, vor allem die Erwerbsarbeit, herauswachsen werden müssen und neue Denkmuster nicht nur ausprobieren, sondern auch leben werden müssen und leben lernen, die eine bessere Balance zwischen dem, was wir in der Familie tun, dem, was wir in Vereinen, in Verbänden, in anderen Bereichen, in der Kunst, in der Kultur tun und dem, was wir in der Erwerbsarbeit tun. Dass es auch unterschiedliche Lebensphasen geben wird in Zukunft, wo man einmal intensiver arbeitet und dann vielleicht eine Auszeit, eine Länge hat. Also all diese Dinge haben schon begonnen, werden aber in Zukunft eher zum Normalfall.
Wer entscheidet eigentlich, wie lange eine Maschine läuft dann? Der Mensch oder der Algorithmus?
Da merke ich selbst, dass es mir nicht gut geht, wenn ich höre, dass Maschinen entscheiden. Es gibt ja mittlerweile auch das Internet der Dinge. Das heißt, ich höre bei Rolls-Royce etwa, die Flugzeugmotoren bauen, dass die gar nicht so mit dem Bau und dem Verkauf des Motors an die einzelnen Firmen Geld verdienen, sondern später mit der Wartung. Das heißt, die Maschine entscheidet selbst, wann welches Teil gewechselt werden muss und meldet das gar nicht mehr an einen Monteur, sondern an eine andere Maschine, die diese Wartungsmaßnahme dann durchführt, vollautomatisch. Und das sind Szenarien, wo ich mir denke, wo passt da noch der Mensch hinein? Und natürlich, ich komme von der christlichen Gewerkschaft, ist für uns der Mensch im Arbeitsprozess etwas ganz Wichtiges und Wesentliches. Zweiter Punkt, wenn ich Ihnen gleich anschließen darf, der sogenannte, viel zitierte gläserne Mensch. Es wird immer stärker bewusst, hier kommen die Programme, das muss man auch dazu ergänzen, in der Hauptsache aus der internationalen Spionage, da geht es um die Vernetzung von Daten. Sobald es gelingt, eine gewisse Datenmenge zu vernetzen, die aus völlig unterschiedlichen Lebensbereichen kommen, wenn diese Daten zusammengespielt werden, Prognosen möglich über einzelne Menschen, die erschreckend sind und die natürlich auch, vor allem dann, wenn sie von Personalchefs oder von Bewerbungsmaßnahmen eingesetzt werden, beängstigende Folgen haben können.
Brücken in die Zukunft braucht eine tragfähige Gegenwart. Da haben Sie das Wort der Renaissance als Beispiel gebracht.
Die Renaissance, das war für mich deswegen ein Beispiel, weil ich zeigen wollte, dass es oft jahrzehntelang relativ gleichbleibende Lebensverhältnisse gibt. Auch in diesen gleichbleibenden Lebensverhältnissen gibt es einen Konflikt zwischen den Generationen, weil das die Pflicht der Jungen ist, etwas anderes zu versuchen als ihre Eltern und umgekehrt im Regelfall die älteren Menschen die Tradition bewahren. Aber solche gleichbleibenden Zeiten hatten immer wieder Zeitsprünge. Im Vergleich zum Mittelalter, das der Renaissance ja vorausgegangen ist, war tatsächlich hier ein großer Aufbruch spürbar, der nicht von einer Ursache ausging, sondern der sozusagen an verschiedenen Ecken und Enden aufgebrochen ist. Im damaligen Byzanz wurden Zehntausende griechischer Gelehrter vertrieben durch die Einnahme der Stadt durch das Osmanische Reich. Die brachten Wissen und Schriftrollen aus dem alten Griechenland von den alten Philosophen mit nach Oberitalien, vor allem nach Venedig. Im Norden Europas wurde der Buchdruck erfunden, Martin Luther schlug seine Thesen an und das war auch der Aufbruch, der dazu geführt hat, dass Menschen sich auf Schiffe gesetzt haben wie Christoph Kolumbus oder Amerigo Vespucci und andere und sich auf den Weg machten, um neue Kontinente zu entdecken. Das heißt, das war ein Aufbruch in eine neue Zeit, gespeist aus den Wurzeln alter Philosophen. Ich habe den Eindruck, deswegen dieser deutliche oder dramatische Vergleich, dass es auch bei uns darum geht, mit dieser Form der neuen Digitalisierung hier eine tatsächlich neue Welt sich öffnet und junge Menschen in andere Richtungen sich hinentwickeln als noch in den letzten 20, 30, 50 Jahren. Also ein Aufbruch.
Bildung in den Gewerkschaften, Bereitstellung digitaler Werkzeuge.
Da habe ich oft das Gefühl bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die so betreuende Sekretäre sind, in der Gewerkschaft angestellt und mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten in den Betrieben gemeinsam unterwegs. Die machen derzeit den Eindruck, als sei das mobile Telefon, das auch im deutschen Sprachraum Handy genannt wird, für sie erfunden worden. Das ist das Lieblingsding. Es gibt keine Sitzung, keinen Termin, wo sie das nicht am Ohr haben und mit ihren Betriebsräten kommunizieren. Was im Moment noch hervorragend funktioniert, ist aber eigentlich schon Geschichte und das wissen auch alle, weil neue Kommunikationsformen entstehen, im Entstehen sind über die Welt des Internets mit Kurznachrichten und vielen anderen Dingen. Da müssen wir einfach dazulernen. Das sind aber Phänomene, die wir, glaube ich, auch aufholen können in der gewerkschaftlichen Bildung. Und diese Schienen, die da sein müssen und Kommunikation ist natürlich das Um und Auf und auch die Schnelligkeit der Information und die Sicherheit der Information, wenn es um eine Kollektivvertragsverhandlung oder eine Frage geht im Urlaub, im Arbeitsrecht, im Sozialrecht zu beantworten ist. Da sind wir dabei, das aufzubauen. Das wird auch funktionieren, dieses Werkzeug.
Den Sinn oder die Gefahren der Digitalisierung selbstständig begreifen und auch sich wehren können.
Ein großes gesellschaftliches Thema, die viel schwierigere Frage ist die Bildung junger Menschen, wie viel sie noch können müssen, um Grundzusammenhänge zu verstehen und dass manches, was wir vielleicht an Wissen mit uns mitgetragen haben, tatsächlich im Mantel oder im Hosensack und mit diesem Gerät, das da als Handy bezeichnet wird und jederzeit und überall uns diese Daten zur Verfügung stellt, besser aufgehoben ist. Ob wir das, was da frei wird an Zeit, nicht auch viel, viel stärker in der schulischen Bildung, im Bereich von sozialen Kontakten, im Bereich von wie geht Verhandeln, wie geht Streiten, wie gehe ich mit Menschen um, die eine andere Meinung haben. Hier scheinen mir völlig neue Facetten auseinanderzubrechen, weil sich auch durch diese Möglichkeiten des Internets Blasen gebildet haben und man sich mit Menschen, die eine andere Meinung haben, gar nicht mehr ernsthaft auseinandersetzen möchte. Das ist aber das Um und Auf jeder Gesellschaft, dass wir davon ausgehen, noch dazu in einer freien Gesellschaft, dass freie Menschen ein Recht auf eigene Meinungen haben und dass wir uns trotzdem auf einen Kompromiss oder auf ein Miteinander umgehen einigen müssen. Diese Prozesse müssten wir viel, viel stärker in die Schulbildung hineinbringen, damit Leben gelingen kann, nicht nur für jeden Einzelnen und jede Einzelne, sondern auch für uns als Gesellschaften.